Abgetaucht. Tauchplätze und mehr.
Hallo Manu.
Hallo Reggie und willkommen zu unserer zweiten Folge unseres Kanaren-Specials. Wir haben ja angekündigt, Staffel 2 geht es hauptsächlich um die Kanaren. So, und wo sind wir diesmal unterwegs?
Auf El Hierro.
Richtig.
Der in meiner Welt immer noch kleinsten kanarischen Insel.
Ganz, ganz streng genommen ist sie die zweitkleinste, weil
das ignoriere ich.
Vor ein paar Jahren noch eine Insel dazugekommen ist. Aber sogar auf der offiziellen Seite von El Hierro sagen sie, sie sind die kleinste Insel von 7. Also ich glaube, das wurde noch nicht überall anerkannt.
Das ist mein Statement. Deswegen sind wir heute auf der kleinsten der kanarischen Inseln.
Genau.
Und auch der südlichsten und auch der westlichsten. Und ich bin mir sicher, du hast ein paar Infos zu diesem Mysterium Süd und West gleichzeitig.
Richtig, weil sie nämlich das Ende der Welt war, eine lange Zeit. Das heißt, sie war der letzte Fleck, der kartografiert Land hatte, bevor man entweder von der Platte runtergefallen ist oder wie das Erdbild damals aussah, ins Nichts gefahren wäre. Deswegen wurde sie auch Isla de Meridiano genannt. Das heißt, man hat sie als Start oder Ende der Welt, je nachdem, gesehen und von dort weg die ganze Kartografie gemacht. Was ich aber dann auch nachgelesen habe, ist, also das war lange Zeit gesetzt, ne? Dieser Punkt in El Hierro war der Nullpunkt der Welt und danach hat man entsprechend weitergezählt. Aber weil das manche nicht hingenommen haben, haben die gesagt, nee, wir machen so unser eigenes Ding. Hast du gewusst, dass es einen Paris-Meridian gab?
Nein.
Bevor überhaupt Greenwich gesagt hat, wir hätten auch noch einen im Angebot. Und dann gab es so ein bisschen einen Fight da drumherum. Und dann hat man sich darauf geeinigt, dass Greenwich das ganze Ding gewinnt, weil sie nämlich mit den Uhren, mit ihren Chronographen am Ende besser waren und deswegen den Kartenkrieg gewonnen haben. So, als kleine Ausschweife.
Man kann aber heute noch auf El Hierro den dann alten Nullmeridian anschauen.
Genau, also der ist noch genau da markiert, wo er früher auch durchgelaufen ist. Da kann man hin, da ist auch ein kleines Bauwerk, den kann man besichtigen. Also der ist noch da, aber er gilt halt heute nicht mehr, sondern ein paar Grad weiter Greenwich. Ja. So, aber zu El Hierro selbst. Sie ist die kleinste Insel der Kanaren, / zweitkleinste, je nachdem wie man sieht. Aber sie ist definitiv die jüngste. Also sie ist mit La Palma zuletzt halt entstanden entsprechend und ist aber mit La Palma auch, deswegen sind sie ein bisschen die vulkanischen Schwesterinseln, die aktivste, was die Vulkane angeht. Und schätz mal, wie viele Vulkanspitzen bzw. Krater es in El Hierro gibt.
Ach, diese Preisfragen, es ist 41.
220, also richtig viel.
Ich dachte mal, 42 wäre die Antwort auf alle Fragen, ja. Aber offenbar nicht.
Nee, also deswegen.
Jetzt unter Wasser auch mitgerechnet oder nur?
Das ist erstmal nur auf der Insel.
Okay.
Und ich habe da Bilder gesehen, das ist teilweise was aussieht wie bei uns, so ein Maulwurfhügel, ein bisschen größer, zählt da auch dazu, weil das alles von entsprechenden seismischen Aktivitäten entstanden ist. Super spannend.
Ist ja auch ein Teil der Insel komplett abgebrochen und bildet halt so einen Riesenvulkankrater de facto. Also schon sehr, man sieht dort Zeitgeschichte.
Absolut. Und wenn man genau bei diesem Abriss, die Abrisskante, die du erwähnt hast, mal genau guckt, dann sieht man so vertikale Linien, die eine andere Farbe haben. Das sind tatsächlich Magma- oder Vulkankanäle? Lavakanäle? Lava. Ich glaube, sie heißen Lavakanäle. Genau da, wo die Lava halt dann nach oben geschossen ist und da halt dann erkaltet ist, wo halt dann die Eruption vorbei war, sieht man das dann entsprechend auch.
Genau, und da ist, glaube ich, auch das ehemals oder immer noch kleinste Hotel der Welt.
Da wollte ich später noch drauf zu sprechen kommen.
Entschuldige.
Aber wenn du es schon erwähnst, ne? Also wir müssen ja dann auch drüber sprechen, entsprechend, wie man dort unterkommt. Es gibt dort ein kleines Schmuckstück. Und das ist wirklich, das hat den Guinness-Weltrekord bekommen. Offizielles Dokument hängt auch im Haus fürs kleinste Hotel der Welt.
Es ist wirklich sehr süß.
Genau, aber kommen wir später noch drauf. Aber so viel mal zum Geschmack machen für später.
Wie kommt man denn nach El Hierro hin?
Zwei Möglichkeiten, würde ich sagen. Per Luft oder per Schiff.
Richtig, aber nicht von Zentraleuropa. Also man muss eigentlich immer über Gran Canaria oder Teneriffa umsteigen. Mit Binter, der lokalen Airline, weil es meines Wissens keinen Flug von irgendwie München oder Frankfurt nach El Hierro gibt. Deswegen immer Umsteiger oder halt, wie du sagst, Schiff. Aber auch da, glaube ich, gibt es nicht so von jeder kanarischen Insel Schiffverbindung. Ich glaube nur von den naheliegenden und von Gran Canaria, glaube ich, auch nur einmal die Woche oder so.
Ich glaube, von Gran Canaria meine ich gar nicht.
Oder von Teneriffa war es einmal die Woche.
Genau, Teneriffa hat zwei Fährverbindungen, einmal vom Norden und vom Süden. Und ich meine, La Gomera gibt es auch einen Hop rüber. Und das war's dann. Also sie sind tatsächlich nicht so easy erreichbar. Das Ende der Welt ist nicht so einfach erreichbar.
Genau, deswegen, man muss halt schon planen ein bisschen, um da hinzukommen. Deswegen so einfach so spontan sagen, ich fliege da jetzt mal hin. Ist halt nicht. Aber man kann es ja ganz gut mit anderen Kanarischen Inseln verbinden.
Genau, also wenn man schon in Gran Canaria oder Teneriffa ist, gibt es, ich glaube, mindestens zweimal in der Woche Flüge, glaube ich, rüber. Also man kann schon einplanen.
Also von Teneriffa kommt man, glaube ich, mehrmals täglich. Gran Canaria meine ich einmal täglich oder so. Oder zumindest alle 2 Tage. Also es geht schon. Also entweder Direktflug oder halt über Teneriffa. Klima ist ja natürlich sehr kanarisch, aber ich würde trotzdem auf einen Punkt eingehen, nämlich die Passatwinde, die da drüber fegen, machen gerade so die Hügelregionen oder na, Berge möchte ich es nicht nennen, sind 1200 oder so, sehr feucht und grün. Und ich habe mich so ein bisschen an Schottland erinnert gefühlt, auch ein bisschen Steinmäuerchen, die da waren. Das ist so halt, na, also erwähnenswert schon. Das heißt, wenn man da unterwegs ist, sollte man auf jeden Fall auch so eine etwas dickere Jacke einpacken im Verhältnis zu dem Süden. La Restinga, wo dann eher, ich glaube, fast nur trocken und sonnig und Sand ist. Also Sand, kein Strandsand, sondern Sand im Sinne von Vulkanischen-Sand. Also jetzt nicht irgendwie so, stellt euch keine weißen Sandstrände vor, das gibt es nämlich auch für hier gar nicht.
Nee, Lava Krusch ist da eher irgendwie klein gemahlen worden. Genau, also, eher, also sehr, sehr naturbelassene Strände. Was ich noch kurz ergänzen wollte zu den hügeligen, also quasi zu den Spitzen der Insel. Dort ist es wirklich aufgrund dessen, dass man teilweise in die Wolken reinfährt. Also die Wolken rutschen so richtig da oben drüber, regnen auch entsprechend ab. Deswegen gibt es dort, ich habe das sonst, glaube ich, auf den Kanaren kaum wo gesehen, echte Grasweiden. Und die haben auch Kühe. Das ist eigentlich unvorstellbar auf anderen kanarischen Inseln, weil dort eher nur Ziegen unterwegs sind. Die sind weniger picky, was irgendwie ihr Futter angeht. Aber es ist eine wahnsinnig, wahnsinnig grüne Insel, punktuell.
Ne? Ja, das stimmt. Und ja, wenn man jetzt einfach als Tourist unterwegs, einer von wenigen Touristen, das ist wirklich sehr untouristisch im Verhältnis, sehr ruhig, sehr, sehr wenig los, aber wenn man als Tourist unterwegs ist und auch tauchen möchte, dann gehen die meisten in den Süden, nach La Restinga, das ist eigentlich im Grunde ein kleines Fischerdorf, ich weiß nicht, wie viele Einwohner, 500 oder sowas, oder 200?
600
oder 600, gefühlt 600 Taucher, die dann zu Besuch sind. Also das ist wirklich, ich glaube, die leben ausschließlich von Tauchtourismus und ganz bisschen auch Fischerei. Ich glaube, es gibt nur noch 2, 3 Fischer, die wirklich da ernsthaft das Gewerbe betreiben. Also deswegen, da sind auch die meisten Tauchplätze in und um La Restinga. Man kann auch in anderen Ecken tauchen, aber wir waren eigentlich nur in La Restinga tauchen. Deswegen möchten wir auch heute primär La Restinga und die Gegend dort vorstellen.
Hier noch ein kleiner Disclaimer, warum es auch Sinn macht, in La Restinga zu bleiben, wenn man taucht. Wir haben schon erwähnt, oben auf der Insel hat es 1100 bis 1200 Meter Höhe. Und selbst wenn man jetzt an einem Tag taucht und danach noch Ausflüge machen möchte, ist es eigentlich nahezu nicht drin. Ne? Weil halt, ne, DCS ist real. Das heißt, wenn man einmal 2, 3 Tauchgänge am Tag gemacht hat, reicht wahrscheinlich schon 2. Ist schon super heikel, wenn man, egal wo man hin möchte, erstmal über 1000 Meter drüber muss. Das sollte man lieber lassen. Deswegen eher damit planen, wenn man nach La Restinga fährt zum Tauchen, dann ist man da.
Genau. Wichtig aber auch da in La Restinga gibt es insgesamt wie auf El Hierro nicht wirklich viele Hotels. Das sind so ein paar Airbnbs, ein paar Apartments.
Ich habe nachgeguckt, es gibt sage und schreibe 6 offizielle Hotels. Und natürlich dann ganz viele Leute, die Apartments vermieten.
Aber ist halt wirklich nicht so viel. Das heißt, entweder über das Tauchcenter gucken, was man was findet, oder halt rechtzeitig planen. In der Hochsaison kann es halt dann schon mal eng oder halt extrem teuer werden. Mhm. Das einfach nur als Hinweis. Und Saison ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort. Es gibt Dive Center, die das ganze Jahr aber aufhaben. Aber viele von den, ja, vielleicht bekannteren auch, die man zuerst hingehen würde, haben zum Beispiel erst ab April teilweise auf oder spät im März, manche erst im Mai. Also auch da gucken, wann geht man hin, damit man nicht überrascht wird. Auf der anderen Seite, wenn man in der Off-Season hingeht, ist einfach weniger los, werden wir gleich noch auf eingehen.
Aber man muss auch vielleicht dazu sagen, die Off-Season ist nicht so wie in Griechenland. Das heißt, die machen nicht im Oktober zu und kommen im April wieder, sondern die haben meistens diese 2, 3 Monate zum Jahresbeginn zu.
Und man kann auch völlig gut noch tauchen in der Off-Season. Also das heißt nicht, dass da irgendwie dann nichts los ist, alles zu, keine Fische. Aber es ist halt einfach, ne, das Wasser hat dann halt nur vielleicht 20 Grad statt 22. Der Fisch ist vielleicht irgendwie gerade im Urlaub, wenn man vorbeischaut. Gut, sollen wir uns kurz ein paar Dive Center anschauen?
Sehr gerne.
Ich möchte auf eins eingehen, was es nicht mehr gibt. Einfach nur, weil ich weiß, dass viele Leute das als erste Anlaufstation hatten. Fandiving El Hierro von Jutta und Günther. Die gibt es nicht mehr. Die sind jetzt im Ruhestand. Findet man noch auf Google Maps, aber wert. Kann man nicht mehr tauchen. Finde ich, haben sie auch verdient. Deswegen da braucht man gar nicht mehr anfragen, außer sie machen jetzt spontan doch wieder auf. Aber mein letzter Stand vom März ist, dass sie wirklich final im Ruhestand sind. Dann natürlich, jeder kennt sie, die Exo-Divers, auch die gibt es auf El Hierro. Haben wir zum Beispiel im März.
Ich verstehe immer Exo-Divers.
Extra-Divers.
Okay.
Okay. Extra-Divers. Extra, ich weiß gar nicht, Englisch oder Deutsch, wie auch immer. Die hatten zum Beispiel im März noch zu. Sind aber deutschsprachig, ist ja auch für einige wichtig. Deswegen, wenn man da nach März oder ab April da ist, sind die vielleicht eine Anlaufstelle. Wir persönlich waren aber bei den ehemals Green Shark, jetzt Tagoro Dive. Und warum? Zum einen, sie hatten auf, ganz simpel. Zum zweiten, es sind vier spanische Locals oder Freunde, die das übernommen haben, sehr familiär, Gruppengröße auch okay, super netter Kontakt. Und wir haben ein Boot, können rausfahren, kennen die Dive Sites, sind auch schon lange auf der Insel, drei von den vier. Also sehr, sehr angenehm. Würde ich direkt weiterempfehlen, Tagoro Dive.
Ich fand das auch ganz großartig, vor allem auch mit ihrer Leichtigkeit, wie sie das gemacht haben, aber auch Professionalität auf der anderen Seite. War super angenehm. Plus, was dir ja auch sehr wichtig ist, mir auch, aber dir hauptsächlich wichtig ist, wenn du dir erstmal was rausgeguckt hast, was du machen möchtest, dann würdest du dir auch natürlich wünschen, dass es passiert, und die haben es hingekriegt.
Natürlich. Da kommen wir gleich dazu. Es ist nämlich gar nicht so einfach auf El Hierro. Es ist nämlich ein bisschen schwierig, bestimmte Dive-Sites manchmal anzufahren. Aber vielleicht noch kurz zum zum Ablauf. Ich hatte vorher angeschrieben, Kommunikation vorab, Zeiten durchgegeben, Informationen geschickt, dann einfach hingelaufen und zum Tauchen. Alles ready gemacht. Was mich bei denen aber halt wirklich sehr, sehr begeistert hat, ist nicht nur das Ganze vorab, sondern auch das Briefing oder das Debriefing nach dem Tauchgang.
Das habe ich so noch nie erlebt.
Die Geomanta Diving Madeira, die waren in die Richtung, hatten auch ein gutes Debrief. Mhm. Aber das, was die Tagoro Dives gemacht haben, fand ich einfach echt spektakulär. Mit einer Karte gezeichnet. Welche Route hast du getaucht? Was hast du gesehen? Also man kam wirklich aktiv zusammen danach. In einem Detailtiefe habe ich so vorher nicht erlebt.
Ja, vor allem saß auch jeder da, hat das in Logbuch, hat Logbuch geschrieben, hat gestempelt, ja. Jeder, der mag. Aber insgesamt dieses Abholen nach dem Tauchgang, sodass das Ganze so einen schönen Rahmen kriegt. Manta Diving, wie gesagt, also wie du sagst, ein bisschen.
Fand ich auch gut, je nach Guide. Ja. Also einige mehr, einige weniger.
Genau, aber die haben das wirklich, also die Tauchgang richtig durch die Bank durchgezogen.
Und vor allem auch diese händische Karte, dass du die Route nochmal zeigst, dann hast du das da gesehen und das hier und da sind wir rum und das war der Bogen. Fand ich sehr, sehr cool. Also war sehr visuell. Hat mir enorm geholfen.
Vermutlich taugt das nicht jedem, weil wir hatten auch Leute da in der Gruppe dabei, die fanden das eher ein bisschen anstrengend, dass sie jetzt nicht gleich zum Dekobier laufen können, sondern sich erst noch gefühlt in die Schule setzen müssen und sich anhören müssen, welche Schnecke sie gerade gesehen haben.
Kritik wird es wahrscheinlich geben von Leuten, die gerne direkt am oder auf dem Boot sitzen, weil die Tagoro Dive sind ein bisschen den Hügel hoch. Also man geht, ich würde sagen, 5 Minuten. Ja, den Hügel runter oder vielleicht 3. Zum Boot steigt er ein, muss aber natürlich dann die Hügel auch danach wieder hochgehen. Das ist so ein bisschen die Kehrseite davon. Aber das Equipment wird einfach mit dem Auto runtergefahren, muss nichts tragen. Einfach nur so einen Tauchcomputer mitnehmen und das war's. Rest machen die. Das ist vielleicht so ein bisschen als Kehrseite, weil es gibt ja Leute, die sagen, ich möchte gerne direkt am Boot sein und möglichst keinen Meter gehen. Genau, das ist das. Und ansonsten, die 4. Ich glaube, Marissa haben wir nicht getroffen, aber ansonsten schöne Grüße an Antonio, Adri und David. Sprechen gutes Englisch, auch nicht normal für spanische Taucher, Tauchschulen.
Ich würde es eingrenzen und sagen Canarios.
Genau, Canarios, also auch da hat super gepasst. Deutsch, würde ich sagen, haut nicht so richtig hin. Also wenn jetzt jemand ein Kursbuch möchte und sagt, Deutsch ist wichtig, dann sind es wahrscheinlich nicht die richtigen. Davon abgesehen, würde ich sagen, Fun Dive oder auch wenn man Englisch kann, absolute Empfehlung.
Wollen wir zu den Dive-Sites schauen?
Wollen wir. Es gibt ja knapp 20 in Lachsdinge. Das heißt, wir können euch gar nicht alle vorstellen. Wir hatten nur 2 Tage Zeit. Und da ist auch wichtig, die östliche Seite vom Hafen kann man angeblich nur Hälfte betauchen, wegen den Conditions. Mhm. Genau, also wenn man aus dem Hafen raus wird, links.
Nordöstlich. Genau, ja. Lustigerweise, die sagen nie Himmelsrichtung, die sagen immer nur links oder rechts.
Ja, also wenn man aus dem Hafen kommt, links. Das heißt, wenn die Bedingungen passen, fahren sie da auch immer hin, weil sie wollen halt das dann natürlich möglichst oft anbieten. Die rechte Seite kann man fast ganzjährig betauchen. Da gibt es dann auch sehr, sehr spektakuläre Dive-Sets, die wir teilweise nicht gesehen haben. Aber ich würde eigentlich mit meinem persönlichen Highlight anfangen.
Bitte.
El Bajón. Ein Felsen, der aus knapp 100 Meter Tiefe, glaube ich, emporkommt, bis auf 10, 15 Meter. Hat mich ein bisschen an Ritchie Rock in Thailand erinnert. Auch da, ne, du hast den Felsen, der hochkommt. Du kannst angeblich, wir leider nicht, falsche Jahreszeit, Mantas sehen, Walhaie sehen. Also mit ein bisschen Glück durch diese Formation hat man da ganz, ganz viel Chance, was Spektakuläres zu sehen. Aber auch ohne die Mantas und Walhaie war es richtig, richtig klasse. Hat mir sehr gut gefallen, weil einfach, ne, so eine Mischung aus Hälfte tief, du kannst tierisch bis 40 runtergehen. Du siehst viele Groupers, du siehst super viele Moränen. Also ich habe, glaube ich, noch selten so viele Moränen auf einmal gesehen. Diese unglaubliche Lavaformation, wie sie wirklich da hochgewachsen ist, dieser Turm. Das einfach fand ich mega beeindruckend. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ist ja auch nicht immer zu betauchen, weil nur ein Boot pro Boje, sprich andere Dive-Schule schon da, Dive-Center, kannst du halt nicht hin. Das hat die Kehrseite.
Was ich aber auch gut finde, deswegen sieht es auch dort noch so aus, wie es aussieht, weil es halt entsprechend begrenzt ist. Was ich dort bei dieser Formation so spannend fand, es hat halt ausgesehen wie so ein Canyon. Also Lava hat das Ganze aufgetürmt, aber dann sieht man richtig diese horizontalen Abschwemmlinien. Also wie das Meer halt nach und nach zurückgegangen oder wieder gestiegen ist an der Stelle, sieht man halt entsprechend genau diese Linien so ausgeschwemmt. Sieht unendlich toll aus. Und eben mit den ganzen Furchen drin, dann kleine Risse, die horizontal verlaufen. Auch so ein Becken, das aussieht wie so eine Vulkanöffnung, die aber keine ist. Ne?
Genau.
Ist auch super spannend.
Ganz berühmtes Motiv vom Felsen.
Ja, lag auch eine Moräne drin und hat sich unter Anführungszeichen sonnen lassen. Also ganz, ganz großartig. Und überall Leben. Also überall, wo man hinguckt, Fische, Fischschwärme, kleine Nudibranches, Moränen, eben du sagst auch ganz viele. Triggerfische in der Gruppe unterwegs, also einfach
Man geht im
erstaunlich.
Grunde, man geht runter, also auf zwischen zwei Spitzen, sage ich mal, auf so einem Mini-Plateau geht man runter. Direkt dann in die Tiefe und macht halt in so spiralförmig den Felsen wieder hoch. Das heißt, ne, je nachdem, ein oder zwei Runden um den Felsen, sieht halt eine Menge, sieht halt dann immer mehr, dass die Tiefe zur rechten, Fels zur linken nach hoch geht. Finde ich wirklich sehr beeindruckend. Ist, glaube ich, deswegen auch eine der Highlights, oder? Von El Hierro.
Es gibt auch eine Line runter, also für alle, die irgendwie immer Sorge haben mit freiem Abstieg und wieder Aufstieg, gibt es auch eine oder zwei, eine Line, glaube ich,
Aufs
schwimmt,
Plateau,
aufs
genau, ja,
Plateau,
auf
genau.
knapp 10 Meter, ja.
Und dort, also wir hatten, ich würde nicht sagen wilde Strömung, aber einiges an Strömung, sodass wir uns erstmal so ein bisschen festhalten mussten, bis alle da waren. Und dann, wenn man dann die Kante runtergeht, dann geht es ganz gut. Also man kann sich ja, selbst wenn Strömung ist, wenn man weiß, von welcher Richtung sie kommt, immer so ein bisschen hinterm Felsen verstecken.
War aber gut zu machen, im Gegensatz zu einer anderen Dive-Set, die wir erlebt haben. Das war mein Highlight, muss ich sagen. Also, das war mein Ziel und wirklich am letzten Tauchgang haben wir es noch geschafft. Deswegen vielen Dank an die Gruppe, dass sie das noch ermöglicht haben.
Genau, El Bajón heißt das.
Richtig, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Du hattest ein anderes Highlight, habe ich irgendwie zwischen den Zeilen rausgelesen.
Die Baja Boquerones,
Okay.
fand ich. Das ist,
Warum?
also es ist ähnlich, es ist quasi El Bajón in Mini, aber aufgrund dessen, dass halt da zwei so Steinformationen hochragen, eine ein bisschen kleiner und dann schwimmt man, wie weit wird es sein? Vielleicht mit 20 Meter weiter. Und dann kommt da plötzlich, weil die Sicht war bei uns auch nicht so ultra gigantisch gut, ist erst so ein dunkler Schatten da und dann sieht man erst wie so ein riesenhafter Turm, der hat aber nur einen Durchmesser von, was wären es, 10, 15 Meter hat, da aufragt. Und der hat halt auch, ist aber komplettes Lavagestein, da sieht man auch so Wülste über auch noch dran. Und der hat dann so ganze Kissen an Korallen dran, Fächerkorallen hängen dran, ganz, ganz viele Fische, Nudibranches. Bisschen größere Fische waren unterwegs, aber es war einfach so ein Korallenriffstein, aber überdimensional groß. Und deswegen fand ich den, glaube ich, so großartig. Und da haben wir aber auch dann die gleiche Methodik angewandt, erstmal unten gestartet. Was wären es gewesen sein? Ich glaube, 30 Meter knapp, 25
Ja,
Meter.
ungefähr.
Und haben uns dann hochgekringelt und sind dann in einer Höhe von 10, 15 Meter wieder zurück.
Genau, das war ja unser erster Tauchgang an dem Wochenende. Und wieder halt runter und direkt, glaube ich, in Eagle Ray vorbeigeschwommen.
Ja,
Also
also
super
fast
Start.
draufgestiegen.
Dann haben wir auch diese riesigen Lobster gesehen, mit diesem, ich weiß gar nicht, diese Fühler, die fast einen halben Meter lang sind. Und es gibt halt ganz viele diese, ja, Lavaspalte, Lavahöhlen, auch diese Mini-Tunnel. Das finde ich landschaftlich auch sehr, sehr spannend. Also hat mir auch gut gefallen. Baja Boquerones, ja, würde ich unterschreiben. Würde ich auch nochmal machen. Wobei, die anderen auf jeden Fall auch wahrscheinlich. Genau, Groupers waren halt viele da. Barracudas natürlich. Und ja, Lobster haben wir schon gesagt. Dann haben wir zum Schluss auch noch diesen Electric Ray gesehen. Der ist ja auch nicht so verbreitet. Nicht wichtig, nicht anfassen, hat ganz gut Spannung, aber auch da sehr toller Tauchgang. Und dieser Gallo Azul, ich glaube irgendwie Blue Filefish oder so ähnlich, wenn ich es richtig notiert habe, ist wohl auch recht selten, den wir da gesehen haben. Also da hat man auch ein bisschen Glück bei der Auswahl.
Der ist jetzt nicht, also wenn ich mich recht erinnere, nicht El Hierro endemisch, aber zumindest nur auf ein paar Inseln auf den Kanaren zu sehen.
Was mir da vielleicht noch einfällt, auch so ein bisschen zum Verhalten zur Tauchschule. Klar, sie gucken ein bisschen, wie Leute tauchen, aber generell, die Politik ist immer folgende. Wenn ihr als Buddy-Team im Wasser seid, könnt ihr sofort absteigen, müsst nicht auf den Guide warten, könnt runter, schaut euch unten an, dann kommen ihr eh alle langsam unten runter, dann sammelt man sich unten und taucht mal gemeinsam los. Also sprich, man muss jetzt nicht irgendwie 10 Minuten im Wasser warten, bis alle ready sind. Genauso beim Aufstieg, wenn man zurück beim Boot ist, die halt keine Luft mehr haben oder nicht mehr wollen, gehen nach oben. Buddy-Teams, die noch Luft haben, können halt ums Boot rum weiter gucken, weiter anschauen. Das heißt, man kann seinen Dive wirklich relativ lange ausdehnen. Ja, je nach Erfahrung, je nach Air-Consumption. Fand ich sehr angenehm.
Und wenn schon Leute im Wasser sind oder schon abgestiegen sind, die haben auch die Möglichkeit, dann das Blei von anderen wieder einzusammeln.
Stimmt. Heißt aber auch, Leute, wenn ihr bei einem Boot seid, bleibt nicht unterm Boot, wenn Leute ein- und aussteigen. Also ein Pocket mit 4 bis 6 Kilo auf den Kopf kriegen.
Tut auch weh.
Tut auch weh, so ist es. Sollen wir weitergehen?
Gerne.
Wir haben ja in den 2 Tagen nicht so viele Dive-Sites geschafft, aber ich würde sagen, wir gehen noch.
Punta Laristinga.
Punta Laristinga, ja, auf die sollten wir auf jeden Fall eingehen. Vor allem wegen der starken Strömung.
Ja, das ist schon spannend gewesen. Also, ich habe gehört, es gibt auch Tauchgänge im asiatischen Raum, wo immer wahnsinnig viel Strömung ist, wo man auch entsprechende Haken hat, wo man sich einhängt, damit man gucken kann. So schlimm war es nicht, dass man sich die Haken gewünscht hätte, aber bei gewissen Dingen sich irgendwie über den Boden drüber ziehen, weil man sonst weggespült worden wäre, das war schon hart an der Grenze.
Also klar, beim Driftdive ist halt völlig normal, dass man mitgetrieben wird. Das war halt nicht als Driftdive geplant.
Eben, genau deswegen.
Das heißt, da also wirklich festhalten, um die Ecke ziehen, habe ich lange nicht mehr müssen. Deswegen guter
Schritt. Spannend.
Die Felsen da auch teilweise sehr robust sind. Da musst du wirklich sich dann aus der Strömung raus in den Strömungsschatten ziehen. Und muss ich auch sagen, war für einige nicht ganz so trivial.
Ja, ich glaube, man kriegt es auch mit Respekt zu tun, wenn man sowas noch gar nie erlebt hat, weil wenn der Regulator im Mund schon mal wackelt und man selbst irgendwie beschäftigt ist, dass man das nächste Steinchen sieht, wo man sich hinziehen kann, ohne dass man irgendwo reinfasst, wo es dann wehtut, was dir ja leider passiert ist, es ist halt schon stressig. Ne? Also das heißt, da muss man auch schon Ruhe bewahren und wenn es dann Leute sind, die halt nicht so viel Erfahrung haben, kein Wunder, dass das überfordert.
Aber deswegen eine Pflichtsache auf den Kanaren ist ja generell, die müssen eine Boje dabei haben für den Fall, dass es nicht klappt.
Wenn
dann
irgendwas
halt einfach
ist.
Boje hochsetzen und vom Boot einsammeln lassen. Ist ja mal ein Boot da und also ist jetzt auch kein Grund, in Panik auszubrechen. Ja.
Aber insgesamt, der Dive-Spot ist sagenhaft schön. Das sind nämlich, ich glaube, das sieht wirklich aus fast wie eine Hand. Da sind es am Lavafinger vom Land ins Meer gelaufen und sind genauso erkaltet und sehen aus wie so 3, 4 Finger, die im Wasser liegen. Und deswegen kann man halt zwischen diesen Canyons, so zwischen den Fingern schön tauchen. Und es hat sich halt da auch entsprechend viel Leben angesiedelt. Und von der Tiefe her ist auch echt überschaubar. Also natürlich bricht es hinten dann ab, aber es ist alles bis 30 Meter machbar.
Genau, also wie du schon sagst, also viel ist diese Lavaformation, die halt beeindruckt. Aber halt auch in diesen Spalten hast du auch diese Lobster, diese echt großen, den Canarian Lobster. Du hast ja ganz viele Grupper. Und durch die Taucher, die sie offenbar auch kennen, waren die auch sehr nah, muss ich sagen.
Ich bin auch sehr entspannt, was mir zu nah.
Genau. Dann, es gibt ja nicht so viele Anemonen auf den Kanaren generell, also eher die Ausnahme. Also man sieht welche, aber da sieht man auch welche. Und dann insgesamt einfach extrem viel Fisch, die sich halt in den Strömungsschatten dann einfach da herumtreibt, ganze Schulen. Fand ich auch einen sehr schönen Tauchgang.
Da war noch, glaube ich, auch so eine Barracuda-Babyschule. War auch sehr beeindruckend.
Ja.
Also wirklich schön, sehr, sehr zu empfehlen. Punta Laristinga. Das ist im Endeffekt 3, 4 Minuten mit dem Boot raus, rein, Dive, los geht's.
Das ist ein guter Punkt. El Bajón ist, glaube ich, auch nur 5 Minuten. Dann Baja Bocaron sind so ungefähr 10, 15 Minuten. Also man fährt eigentlich selten mehr als, ich würde sagen, 20 Minuten mit dem Boot.
Mehr ist man nicht nie. Also wer aber trotzdem irgendwie Schwierigkeiten hat, da kann es auch schon mal, ist halt der Atlantik, ne? Wellig sein, schmeißt euch eine Tablette ein, dann geht das schon. Und sonst, Mai. Man kotzt eh erst nur einmal und dann geht's.
Ich würde noch auf Barco Chino eingehen.
Da habe ich übrigens, glaube ich, einen alternativen Namen dazu gelesen. Oder, korrigiere mich, vielleicht ist auch eine andere, El Desierto. Das sieht mir nämlich, also ich habe das mit Chino nicht gefunden, also Barca Chino, habe aber El Desierto gefunden und das Dive-Profil insgesamt und die Map sieht exakt gleich aus. Weil sie ist nämlich direkt ums Eck von Bajarones.
Wie heißt das, sagst
Bajarones. Du? El Desierto.
Also ich schaue gerade auf meiner Map, wo Barco Chino drauf ist, mhm, und das, was du genannt hast, sehe ich dort nicht. Okay. Also vielleicht ist es wirklich der alternative Name.
Also nur, falls ihr es hört, seht, dass ihr nicht irritiert seid, die beiden könnten das gleiche sein. Also wie heißt es bei dir?
Barco Chino.
Genau, und bei mir heißt es El Desierto.
Angeblich ist dort mal ein chinesisches Frachtschiff gesunken und man kann wohl irgendwo noch die Engine sehen. Warum es irgendwie chinesisch ist, weiß aber keiner, deswegen heißt es trotzdem einfach Barco Chino.
Genau, man hat den Namen der Diveset nicht geändert, das Boot gibt es nicht mehr, aber anyway, es hat einen Namen gebraucht.
Genau, ist deswegen einfach spektakulär. Zum einen, man hat wie diese Lavatunnel, Spalten, Bögen, wo man durchtauchen kann und das hat einfach voll von Leben. Also ich mag generell diese Lavaformationen und man kann da wirklich einfach, das Licht bricht sich, wenn es irgendwie durchfällt. Man hat da diese dunklen Spalten, wo man auch wieder Lobster entdeckt. Wir hatten Stingrays, Eagle Rays, wieder viele Muränen. Dann im Sand, der ums Eck ist, diese Garden Eels, die da rausgucken, diese, was sind das, Würmer oder?
Würmer, glaube ich.
Wir haben auch da Anemone gesehen, riesige Pufferfishes. Also das war einfach vom Fisch, wie heißt es, maritimes Leben? Mhm. Sea Life, nein, wie heißt das?
Gibt's auch ein Wort?
Genau,
doch,
danke.
Doch, exakt.
Genau, da einfach wirklich sehr, sehr umfangreich und halt, ich habe lange nicht auf dem Kanal eine Qualle gesehen, die haben wir da auch gesehen. Fand ich sehr schön.
Da waren insgesamt ganz viele solche Weichtiere im Wasser. Das war mitunter aber auch die Saison für, also der Start der Saison, dass dann noch größere Fische vorbeikommen, die das dann essen. Also es waren so ganz leicht bläulich blinkende Mini-Quallen beispielsweise. Also da gab es einige, aber ich habe die Namen alle gerade nicht mehr parat. Aber die sehen auch teilweise aus wie so ein kleiner Schal. So vielleicht 10 cm oder 8 cm breit und vielleicht so einen halben Meter lang. Und die können sich auch gerne mal um eine Hand wickeln.
Ja, ich habe davon gehört, das ist schmerzlich.
Genau, also deswegen auch da aufpassen, aber man kann halt nicht allem ausweichen. Und wenn halt die Saison dafür ist, wir waren jetzt im März dort, dann einfach Augen auf.
Genau. Was wir nicht geschafft haben, was ich aber einfach hier als Empfehlung mitgeben möchte, weil ich hätte es gern gemacht, aber einfach zeitlich nicht zu machen in 2 Tagen, ist Tacoron, seine Dive-Site, und die Cueva del Diablo, also die Teufelshöhle, wo man halt auch so reinschwimmen kann und innen drin natürlich auch auftauchen in dieser Höhle. Das sind 2 Sachen, die mir noch empfohlen wurden, haben wir aber einfach zeitlich nicht geschafft. Da muss man einfach mehr als 2 Tage da sein.
Ich habe eine Dive-Site auch noch gefunden, die sieht super cool aus, Rocca de Bonanza heißt die. Und das ist, also eine Steilwand ist es nicht wirklich, aber es ist im Endeffekt fällt trotzdem der Meeresgrund erstmal relativ flach und fällt dann eher abrupt ab. Erstmal 50 Meter, dann gibt es ein Plateau, aber da ist man dann eher als Diver schon, also erstmal als Recreational Diver schon raus und geht dann unten weiter. Und diese sehr, sehr schräge Wand muss wohl auch sehr spektakulär insgesamt sein, mit Leben aller Art drauf, weil da entsprechend auch die ganzen Nährstoffe draufballern und die Tiere, die sich dort ansiedeln, immer gut genährt sind.
Ist halt linke Hand auch vom Hafen, das heißt auch wahrscheinlich nicht ganzjährig betauchbar und halt nochmal deutlich weiter als Barco Chino. Da hat man wahrscheinlich dann schon Bauchgefühl 25 Minuten vielleicht.
Wahrscheinlich, genau.
Wird deswegen wahrscheinlich von Laristinga nicht so oft angeboten, könnte ich mir vorstellen. Ist vielleicht eher von oben runter.
Aber soll wohl ganz grandios sein. Habe ich dann noch gefunden. Also.
Sehr nett. Also man kann ohne Probleme eine Woche da tauchen und macht nichts doppelt.
Das auf jeden Fall. Und im Zweifel, wenn man was doppelt machen möchte, dann El Bajón, dein Tipp.
Würde ich Baja immer jederzeit Tipp. Wieder machen.
So schön. Ja.
Also einfach, du weißt vorher nicht, was du siehst. Und je nach Jahreszeit siehst du auch einfach andere Dinge. Und El Bajón, mein persönliches Highlight. Dive-Sites, Haken dran?
Dive-Sites, Haken dran.
Vielleicht machen wir noch ein kurzes Fazit, beziehungsweise was kann man denn noch in Kürze machen, wenn man nicht taucht? Es gibt ja, ist ja Lava-Formation, es gibt auch so Lava-Tunnel, durch die man wandern kann. Es gibt ein paar, die einfach öffentlich zugänglich sind. Taschenlampe mitnehmen hilft. Man kann aber auch so Touren buchen und dann wirklich tief in diese Lava-Höhlen, Lava-Tunnel rein. Und ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass einer der längsten Lava-Tunnel auf El Hierro ist, also weltweit. Mhm. Deswegen auch da, wenn man sowas mag, ist, glaube ich, auf jeden Fall eine Möglichkeit wert. Oder halt einfach die wirklich fast wilde, unberührte Natur, Wanderung in die Berge rein. nicht direkt nach dem Tauchen, aber vielleicht einen Tag später oder so. Und von deiner Seite, was würdest du noch so in den Raum schmeißen? Warum sollte man El Hierro besuchen?
Also ich finde einfach die Landschaft dort gigantisch. Ursprünglich sind wir dahin, weil wir einfach die letzte uns noch fehlende kanarische Insel abhaken wollten. Und ich habe mich wirklich in diese Insel ein kleines bisschen verliebt, weil sie ist wahnsinnig klein. Das haben wir am Anfang gar nicht gesagt. Die hat nur 270 Quadratkilometer und da wohnen nicht mehr 12.000 Leute. Also es ist wirklich, es ist winzig, wenn man sich das mal überlegt. Und deswegen ist auch der Tourismus eigentlich dort nicht angekommen. Also es gibt halt relativ wenig spektakuläre Sachen zu tun. Es gibt keinen Aquapark, es gibt keine Shopping-Malls. Also es hat nichts da, wo irgendwie Leute sagen würden, das muss ich unbedingt in meinem Urlaub machen. Und es gibt auch keine fetten Wellness-Hotels, auch keine riesengroßen Resorts. Einfach nicht. Ne? Wir haben es anfangs erwähnt, 6 Hotels. Und da rühmt sich auch eins noch das kleinste der Welt zu sein. Und das zieht sich halt insgesamt durch. Es ist alles klein, aber halt alles sehr unberührt. Und deswegen einfach die Natur dort erkunden. Schnappt euch ein Mietauto, fahrt in die Berge. Es gibt dort auch noch den Nationalpark oben, wo die im Wind geformten, was sind sie? Ich habe den Namen vergessen. Also die Einheimischen nennen sie Sabirnas. Das sind halt, sind es Pinienbäume, maybe, die halt entsprechend richtig umgebogen sind und sich halt im Wind dann weitergewachsen haben. Also es sieht wahnsinnig toll aus. Die gibt es auf der Insel ein paar Mal und einer davon ist ganz, ganz speziell. Den kann man dann auch besuchen fahren. Der ist relativ weit oben an der Insel. Aber Auto, nehmt euch eins gern mit Allrad, weil es gibt zwar gut ausgebaute Straßen, aber überall dort, wo halt keine Hauptstraße mehr ist, ist eher Schotter, Lavagruscht und Dreck.
Auto ist ein gutes Stichwort. Also ohne Auto ist Inselerkunden sehr, sehr schwer. Es gibt ein paar Busse, aber nicht so viele, sehr eingeschränkt. Es gibt auch nur 3 Tankstellen. Da auch gucken, wann geht der Flieger, wann macht die Tankstelle auf. Das ist auch nicht selbstverständlich.
Das ist keine Untertreibung übrigens, ne? Wirklich, oder irgendwie comichaft. Es gibt 3.
Und auch der Flughafen ist halt irgendwie, ich glaube, ein Raum, wo alle ankommen. Also mehr ist das auch nicht in einer Abflughalle. Und es ist alles sehr, sehr klein und deswegen auch sehr, alles sehr entspannt und sehr ruhig.
Ja, also es ist wirklich wunderbar charmant und deswegen, also allein ohne Tauchen lohnt die Insel schon und mit Tauchen ist es entsprechend halt noch gigantischer, weil, und vielleicht der letzte Fakt zum Ende, die Tauchwelt an sich hat sich dort auch ein bisschen geändert. Also es ist ein bisschen schwieriger hinzukommen, da müsste man schon mit dem Boot Ausflüge machen, die gibt es auch. 7 Kilometer von der Küste von La Restinga entfernt ist 2011 ein Unterwasservulkan ausgebrochen und hat dort den Boden, also den Meeresboden, um mehrere hundert Meter angehoben. Das klingt jetzt erstmal nicht so spektakulär, aber da hat es halt entsprechend Nährstoffe hochgehauen, unterschiedliche Lebensformen sind hochgekommen und haben deswegen wieder Großfische angezogen. Und dort gibt es wohl auch Möglichkeiten, wie man halt das erkunden kann. Und das hat insgesamt La Restinga selbst mit den Dive-Sites, es gibt auch bis zu einem gewissen Punkt beeinflusst. Also es ist schon ein sehr spannender Ort, geografisch alleine schon und was sich vulkanisch dort tut, im Vergleich zu anderen Flecken der Erde.
Und wenn ich es richtig im Kopf habe, ist dieser Berg oder dieser Vulkan unter Wasser genau der Tagoro, wie auch die Tauchschule heißt.
Ja, genau, exakt, danke.
Die haben uns auch La Restinga damals räumen müssen, weil unklar ist, wie weit wirkt sich es aus. Ich glaube, irgendwie 2 oder 3 Jahre war da komplett zu. Das heißt, da hat sich auch natürlich auch die Natur viel erholen können, weil keine Fischer, keine Touristen, keine Taucher. Und ja, hat sicherlich in die gute Richtung es entwickelt. Also auf jeden Fall ein Besuch wert.
Das denke ich auch. Also absoluten Besuch wert, nicht nur wegen Tauchen, sondern auch wegen Anschauen, wenn man es klein mag.
Genau, es wird alles überschaubar und wert Anreise ist auch nicht ganz trivial. Aber mittlerweile, weil es uns so gut gefallen hat, waren wir nicht nur einmal da. Und ich bin mir sicher, wir werden auch die weiteren Dive-Sites noch Stück für Stück alle erkunden.
Genau, da werden wir noch ein paar mehr hinfahren. In diesem Sinne
würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
Danke euch. Viel Spaß dort, wenn ihr hinfahrt und gebt uns Bescheid. Wir würden uns freuen.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.